Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudientag mit dem Thema heute Morgen Tel Chatzor und Tel Dan, Zeugen der Glaubwürdigkeit der Bibel. Tel Chatzor, auf Deutsch sagt man Hazor, auf Hebräisch Chatzor, befindet sich im oberen Teil Israels, in Galiläa. In den vergangenen Jahrhunderten war das bekannt als Tel el-Keda auf Arabisch. Aber eine wichtige Wende kam für diesen Ort 1875. Der Gelehrte Leslie Porter identifizierte diesen Erdhügel mit dem biblischen Hazor, mit der biblischen Stadt Hazor. Aber erst 1928 wurden kleine Probegrabungen durchgeführt, damals durch John Gersten. Die intensiven großen Grabungen begannen 1955 bis 1958 und dann 1968 bis 1969, damals geleitet durch Yigael Yadin, der ja übrigens als Militärführer im Krieg 1948-49, als es um das Überleben Israels ging, eine entscheidende Rolle spielte. Yigael Yadin hat also in diesen Jahren viel ausgegraben, und ab 1990 wurden diese Ausgrabungen wieder neu weitergeführt unter Professor Amnon Ben-Tor. Das einfach zur Geschichte der Archäologie von Tel Chatzor. Aber eben in früherer Zeit, man kann sagen vor unserer Zeit, war dieser Hügel ein Geheimnis von Jahrtausenden. Was verbarg sich darunter? Das war die große Frage für frühere Leute. Hier sehen wir Tel Chatzor nach den Ausgrabungen aus der Luft. Übrigens, Tel heißt auf Hebräisch und auch auf Arabisch Hügel. Aber nicht ein natürlicher Hügel, sondern ein Zivilisationsschutthügel. Und so ist es eben auch hier. Das, was man hier sieht, ist kein natürlicher Hügel, sondern ein Ort, an dem eine erste Siedlung gebaut wurde in der ältesten Vergangenheit. Dann wurde die wieder zerstört. Man hat wieder auf den Trümmern aufgebaut. Das wurde wieder zerstört. Man hat wieder auf denselben Trümmern aufgebaut. Und so ging das immer höher, bis eben ein Tell, ein künstlicher Hügel, entstanden war. Das ist ganz typisch für den Nahen Osten. In Chatzor kann man 21 verschiedene Schichten von unten nach oben unterscheiden. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass man beim Graben sorgfältig die verschiedenen Schichten unterscheidet. Es ist von vornherein klar, je weiter oben eine Schicht ist, desto jünger. Nicht wahr? In der Geologie kann es da Ausnahmen geben, dass dort jüngere Erdschichten auf zuvor abgelagerten kommen, aber das geschieht zum Beispiel, wenn wenn später eine Faltung geschehen ist. Und das Überfalten kann dann die Reihenfolge umdrehen. Aber in der Archäologie gibt's das nicht. Und so muss man also jede Schicht ganz sorgfältig dokumentieren beim Runtergraben. Und was auch besonders wichtig ist, die Scherben, die Keramik, die muss man besonders beachten. Es ist ja so wie bei uns heute, auch in der Vergangenheit. Es gab immer so Modeerscheinungen, welches Geschirr gerade so typisch war für eine bestimmte Generation. Und aufgrund der Veränderung der Keramik im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende hat man eine relative Chronologie errichten können. Also man weiß, diese Art von Keramik ist typisch für diese Epoche, jene Keramik für die frühere Epoche und so weiter. Und so kommt man also zu einer relativen Datierung. Schauen wir hier die dritte Schicht in Tel Hazor an. Und nun findet man hier Keramik, die man genau in der gleichen Art in einem anderen Hügel, sagen wir, in der fünften Schicht finden. Dann kann man eben so diese dritte mit der fünften Schicht am anderen Ort zeitlich eben relativ in Verbindung bringen. Diese Art der relativen Datierung hat man im 20. Jahrhundert sehr stark entwickelt. Nun, die Untersuchungen in Tel Hazor haben gezeigt, das war die größte Stadt in der kanaanitischen Zeit. Das ganze Gebiet umfasst 80 Hektar. Also die Oberstadt hier und die Unterstadt dort zusammen. Das entspricht also etwa 11 Fußballfeldern nach FIFA-Norm. Das heißt also, in biblischer Zeit des Alten Testaments, Zeit der Kanaaniter, wohnten hier etwa 15.000 Leute in dieser Stadt. Und tatsächlich in Josua 11, Vers 10 lesen wir, dass Hazor die Hauptstadt der Königreiche von Kanaan war. Nicht wahr? Die Kanaaniter waren so organisiert. Da gab es eine Stadt mit einem König und rundherum alle Dörfer und Siedlungen gehörten dazu als Tochterstädte. Das war ein Königreich. Und dann gab es wieder eine andere Stadt und ihre Tochterstädte wieder ein Königreich. Und so versteht man, warum im Buch Josua gesagt wird, dass Josua, indem er das ganze Land Kanaan, das spätere Land Israel, eroberte, mehr als 30 Königreiche erobert hatte. Also diese einzelnen Königreiche waren nicht so groß, wie wir das uns vielleicht fälschlicherweise vorstellen könnten aus europäischer Sicht. Aber Hazor war also die Königsstadt über alle Königsstädte. Die Hauptstadt der Königreiche von Kanaan. Also hier nochmals die Oberstadt, die Unterstadt. Und nun lesen wir in Josua 11, wie die Israeliten Hazor erobert hatten. Nicht wahr? Der Auszug aus Ägypten fand nach strenger biblischer Chronologie, in der alle Zahlen ernst genommen werden, und übrigens keine einzige muss dabei korrigiert werden, die lassen sich alle in ein geschlossenes System fassen. Gemäß biblischer Chronologie war der Auszug aus Ägypten im Jahr 1606 vor Christus. In Europa spricht man da von Jungsteinzeit. Aber da sind wir voll in der biblischen Geschichte mit konkreten Personen und konkreten Ereignissen. 40 Jahre später, nach 40 Jahren Wüstenwanderung, fand die Landnahme unter Josua statt, und zwar während den 6 Jahren 1566 bis 1560 vor Christus. Leider stimmt diese Datierung nicht überein mit der Datierung der liberalen Theologen. Denn die sagen, der Auszug aus Ägypten, der sei so gewesen, so ungefähr um 1250 vor Christus. Aber das widerspricht vollkommen den Zahlen der Bibel. Und das hat ja auch dazu geführt, dass Liberale sagten, ja, man findet in den Schichten von 1250 vor Christus, findet man keine Zeugnisse der Landnahme durch Josua. Also ist die Bibel falsch. Und das Erstaunliche ist, dass die Leute nicht auf die Idee kommen, dass vielleicht ihre Chronologie falsch sein könnte. Geht man nämlich nach der biblischen Chronologie, dann stimmt es und geht eben auf. Dann findet man die Zeugen der Eroberung Kanaans durch die Israeliten. Die in evangelikalen Kreisen ist es üblich, in den Lexikas und so, den Auszug aus Ägypten auf 1445 anzusetzen. Aber auch dort liegt ein Fehler vor, denn man beachtet dann nicht in Apostelgeschichte 13 die Zeitangaben, die Paulus dort macht, die eben den Auszug aus Ägypten viel weiter zurückbringen. Ja, und wenn man also streng nach der Bibel rechnet, kommt man auf eine so frühe Zeit. Josua 11, Vers 1. Und es geschah, als Jabin, der König von Hazor, es hörte, da sandte er zu Jobab, dem König von Madon, und zu dem König von Shimron und zu dem König von Achshaf und zu den Königen, die gegen Norden waren im Gebirge und in der Ebene südlich von Kinneroth und in der Niederung und im Hügelgebiet von Dor gegen Westen, zu den Kanaanitern gegen Osten und gegen Westen und zu den Amoritern und den Hethitern und den Perisitern und den Jebusitern im Gebirge und zu den Hewitern am Fuße des Hermon im Land Mizpah. Und sie zogen aus, sie und alle ihre Heerlager mit ihnen, ein großes Volk wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist, an Menge und sehr viele Rosse und Wagen. Und alle diese Könige trafen zusammen und kamen und lagerten sich miteinander am Wassermeerraum, um mit Israel zu streiten. Wir sehen also eine unglaubliche Koalition von Königreichen unter der Führung von Hazor. Das war der größte Kampf, den Israel zu bestehen hatte. Jericho war ja schon etwas menschlich gesprochen Unmögliches, aber es wurde überwunden. Dann ging es nach Bethel und Ai und so weiter ins Bergland. Aber als dann Israel schließlich in den Norden vorstieß, kam es eben zu diesem Kampf mit Hazor und seinen Verbündeten. Vers 6. Da sprach der Herr zu Josua: Fürchte dich nicht vor ihnen, denn morgen um diese Zeit will ich sie allesamt erschlagen vor Israel dahingeben. Vers 7. Und Josua und alles Kriegsvolk mit ihm kam plötzlich über sie am Wassermeerraum und sie überfielen sie. Und der Herr gab sie in die Hand Israels und sie schlugen sie und jagten ihnen nach bis Zidon, der großen Stadt, und bis Misrephot-Mayim und bis in die Talebene von Mizpe gegen Osten. Und sie schlugen sie, bis ihnen kein Entronnener übrig blieb. Und dann Vers 10. Und Josua kehrte in selbiger Zeit zurück und nahm Hazor ein. Und seinen König erschlug er mit dem Schwert. Denn Hazor war vordem die Hauptstadt all dieser Königreiche. Und sie schlugen alle Seelen, die darin waren, mit der Schärfe des Schwertes, indem sie sie verbannten. Nichts blieb übrig, was Odem hatte, und Hazor verbrannte er mit Feuer. Dieser Hinweis ist wichtig. Hazor wurde verbrannt. Ich glaube, es gab Gelehrte in der Vergangenheit, die haben alle möglichen Städte in Kanaan untersucht und wollten sehen, ob sie da Brandspuren finden von den Israeliten bei der Eroberung und der Josua. Aber das Problem ist, die haben dann gesagt, ja, da gibt es keine Brandspuren, dort gibt es keine Brandspuren und auch da wieder nicht. Man muss die Bibel genau lesen. Die Bibel sagt nicht, dass Israel all die Städte, die sie erobert hatten, verbrannt hatten. Es wird ausdrücklich gesagt von Jericho. Und im Zusammenhang mit Hazor haben wir eine ganz wichtige Bemerkung in Vers 12. Und alle Städte dieser Könige samt allen ihren Königen nahm Josua ein und schlug sie mit der Schärfe des Schwertes und verbannte sie, so wie Mose der Knecht des Herrn geboten hatte. Nur alle die Städte, die auf ihren Hügeln standen, im Hebräischen auf ihrem Tell standen, da haben wir das Wort Tell, nicht das normale Wort für einen natürlichen Hügel, sondern Tell. Nur alle die Städte, die auf ihrem Tell standen, verbrannte Israel nicht. Ausgenommen Hazor allein, das verbrannte Josua. Also ein wichtiger Hinweis, wenn man alle möglichen Tells in Israel ausgräbt, dann ist zu erwarten, dass man normalerweise keine Feuerspuren aus der Eroberungszeit von Josua findet. Aber in Hazor muss man sie finden, in Jericho auch. Nun, hier schauen wir uns die Ausgrabungen aus der mittelkananäischen Zeit an. Das ist also die Epoche 18. bis 16. Jahrhundert vor Christus. Das ist ein Palast, offensichtlich durch die mächtigen Mauern, haben wir den Hinweis darauf, aus dieser Zeit. Das entspricht biblisch dem Palast von Jabin, König von Hazor. 16. Jahrhundert vor Christus. Jawohl, und nach biblischer Datierung 1560. Das stimmt. Nun, wichtig ist, das wird also in der säkularen Geschichte, hält man diese Datierung fest, ohne den Zusammenhang zu machen mit der Bibel, weil man im Allgemeinen ausgeht von der bibelkritischen Datierung, die ist einmal aufgestellt worden im 19. Jahrhundert und hat sich so eingebürgert bis heute. Also die Landnahme unter Josua sei gewesen so in der Zeit 1250 vor Christus. Und auch das nicht als ein Vorstoß, sondern muss man sich in mehreren Phasen vorstellen. Gut, aber nehmen wir die offizielle Datierung, das stimmt genau mit der biblischen Datierung überein. Und man hat die Brandspuren in Hazor aus dieser Zeit ganz klar dokumentiert, gefunden. Aber wenn wir weiterlesen in der Bibel, dann lesen wir in Richter 2 von der Zeit nach Josua. Eben von der Richterzeit, in der das Volk Israel sich immer wieder von dem wahren Gott abgewandt hatte. In Richter 2, Vers 12 lesen wir, und sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte. Und sie gingen anderen Göttern nach, von den Göttern der Völker, die rings um sie her waren. Und sie warfen sich vor ihnen nieder und reizten den Herrn. Und sie verließen den Herrn und dienten dem Baal und dem Astaroth. Und weiter lesen wir dann im Zusammenhang mit der Geschichte von Ehud und seinem Ende. Und die Kinder Israel taten wiederum, was böse war in den Augen des Herrn, und Ehud war gestorben. Also immer wieder sind die Israeliten wieder abgefallen in der Richterzeit. Und so kamen sie immer wieder unter Fremdherrschaft. Aber sobald sie dann begannen, in der Not zu Gott zu schreien, schickte Gott ihnen einen Richter, der sie befreite. Und so finden wir in Richter 4 die Geschichte von Deborah, von der Richterin Deborah. Und da wird plötzlich Hazor wieder erwähnt. Der aufmerksame Bibelleser sagt sich, aha, Josua hat Hazor zerstört, verbrannt. Aber wir lesen nicht, dass dann die Israeliten Hazor bewohnt hätten. Die anderen Städte, die sie nicht verbrannten, die hatten sie danach bewohnt, so wie das Mose schon gelehrt hatte, dass sie diese Städte der Kananiter übernehmen sollten, aber alle ihre Götter vernichten und alle ihre Altäre vernichten sollten. Aber bei Hazor sehen wir, ach so, die Kananiter haben also offensichtlich Hazor dann wieder aufgebaut. Denn in Richter 4 lesen wir, Vers 2, da verkaufte sie der Herr in die Hand Jabins, des Königs der Kananiter, der zu Hazor regierte. Und sein Heeroberster war Sisera und er wohnte zu Haroshet Goyim. Interessant, der heißt ja auch Jabin. Aber da sind wir in einer viel, viel späteren Zeit. Ja, es ist so, dass man in Hazor bei den Ausgrabungen eine Keilschrifttafel gefunden hat, die man datiert auf etwa 18. Jahrhundert vor Christus. Und dort wird ein König Ibni, akkadisch Ibni für Jabin, erwähnt. Das heißt also, dass schon offensichtlich schon vor dem König, zur Zeit von Josua, gab es einen König Jabin in Hazor. Vielleicht war das ein Lieblingsname in diesem Ort. Und das ist genau auf dieser Linie, dass auch später wieder ein König namens Jabin in Hazor regiert. Jetzt lese ich weiter, Vers 3. Und die Kinder Israel schrien zu dem Herrn, denn er hatte 900 eiserne Wagen. Und er bedrückte die Kinder Israel mit Gewalt 20 Jahre. Und Deborah, eine Prophetin, die Frau Lapidots, richtete Israel in selber Zeit. Und sie wohnte unter der Deborah-Palme zwischen Rama und Bethel, auf dem Gebirge Ephraim. Und die Kinder Israel gingen zu ihr hinauf zu Gericht. Diese Deborah ist eine ganz besondere Frau. Sie nennt sich übrigens in ihrem Lied, Richter 5, eine Mutter in Israel. Also sie sah sich nicht als eine Vaterfigur, sondern als eine Mutter in Israel. Das war eine Zeit des Niedergangs und es gab offensichtlich keine Männer, die bereit waren, ihre Aufgabe wahrzunehmen. Als Richter, das bedeutete, anhand der Tora, des Gesetzes Mose, in allen Streitfällen Rat zu geben, was sagt Gott dazu? Denn es war ja Gottes Wille, es sollte keinen König geben in Israel, sondern Gott wollte durch sein Wort selber König über Israel sein. Aber da war es natürlich nötig, dass alle auf die Bibel hörten. Dann hätte das funktioniert. Aber weil die Leute eben immer wieder von Gott abfielen, von seinem Wort, war die Richterzeit eine sehr schwierige Zeit. Und nun in dieser Zeit gab es nicht mal einen Mann, der bereit war, das zu tun. Und so hat Deborah diese Aufgabe wahrgenommen. Aber es fällt auf, sie hat das nicht gemacht, wie das normalerweise gewesen wäre. Die Richter waren im Stadttor. Das war ihr öffentlicher, autoritärer Sitz. Und sie wollte eine Frau bleiben und nicht die Stellung eines Mannes einnehmen. Und darum lesen wir hier in der Bibel, dass sie unter der Deborah-Palme zwischen Rama und Bethel dort eben ihren Dienst als Richterin und Prophetin ausübte. Übrigens eine Parallele dazu, die Prophetin Hulda zur Zeit von König Josia wird ja auch erwähnt in der Bibel, wie eine Delegation des Königs zu ihr ging, um den Willen Gottes zu erfragen. Und da sagt die Bibel ausdrücklich, sie gingen in den zweiten Stadtteil von Jerusalem zu ihr nach Hause. Sie trat also nicht wie ihr Zeitgenosse Jeremia im Stadttor, auf dem Tempelplatz und so weiter in der Öffentlichkeit autoritär auf, sondern man ging zu ihr nach Hause. Das sind ganz feine Hinweise, die wir beim Lesen wahrnehmen müssen. Ich lese weiter, Richter 4, Vers 23. Da wird nun gezeigt, wie schließlich in dieser Zeit Gott Israel aus der Unterdrückung des Königs von Hazor befreite. Eine ganz interessante Geschichte für sich. So beugte Gott an selbigem Tag Jabin, den König von Kanaan, vor den Kindern Israel. Und die Hand der Kinder Israel wurde fort und fort härter über Jabin, den König von Kanaan, bis sie Jabin, den König von Kanaan, ausgerottet hatten. Man lese genau, hier wird nicht gesagt, dass sie in der Zeit von Deborah Hazor zerstört hätten. Aber der König wurde schließlich getötet. Aber wir sehen, dass das Ganze in einem Prozess geschah, dass Israel immer stärker wurde gegen Hazor. Der Tod Jabins ist nach der Bibel anzusetzen auf 1380 vor Christus. Und wenn wir die Ausgrabung in Hazor anschauen, mit dem Palast von diesem Jabin, dann sehen wir, dass dieser Palast im 13. Jahrhundert durch einen Großbrand zerstört worden ist. Also dieses Stärkerwerden ging weiter und so einige Zeit später gelang es dann Israel Hazor endgültig zu zerstören. Auch da sind die Ascheschichten gefunden worden und das sind die eindrücklichsten überhaupt. Das war also ein Großbrand, von dem Professor Amnon Bentor sagt, da muss eine Hitze entwickelt worden sein von 1200 Grad. Denn das Material wurde das man ausgegraben hat, wurde so verändert durch diese Hitze. Normalerweise in einem Großbrand gibt es Temperaturen von 600 bis 700 Grad. Aber was da geschehen war, das war also ein ganz ungewöhnlicher Brand. Und das bedeutet das Ende des kanaanitischen Hazor. Jetzt schauen wir uns nochmals den Tell von oben an. Also ich habe den Palast aus der mittelkananäischen Zeit, das wäre dieser da, den habe ich da gezeigt. Da habe ich mit den Pfeilen einen Fehler gemacht, das muss dann umgestellt werden. Also das ist der Palast von Jabin zur Zeit von Josua. Und der andere Palast, eben aus der spätkananäischen Zeit, das ist dieser Palast hier, den man zum Schutz nun mit einem Dach gedeckt hat. Das wollen wir genauer anschauen. Hier die wunderbare Rekonstruktion dieses Palastes aus der Richterzeit. Ganz typisch für die kananitische Bauweise, besonders eben in Syrien, die Kananiter in Syrien, die haben ihren Einfluss ausgeübt bis nach Hazor. Man baut mit Holz, Lehmziegel und mit Steinen, hier Basaltsteine. Diese Kombination ist ganz typisch kananäisch. Also im nördlichen Bereich, kann man sagen, Hazor aufwärts nach, bis nach Syrien. Sieht man auch da wieder diese Kombination Holz und Lehmziegel. Jetzt sind wir bereits im Thronsaal drin, schauen da raus. Also der Eingang wurde gesäumt mit zwei Säulen. Man hat natürlich nur die Steinbasis gefunden, das Holz ist verrottet. Und das ist jetzt hier so zur Veranschaulichung wieder ergänzt worden. Also man sieht, wie dieser Palast gebaut ist, wie ein Tempel. Und zwar kennen wir auch die zwei Säulen vor dem Tempelhaus im Tempel Salomos. Und das findet man auch immer wieder bei götzendienerischen Tempeln. Woher kommt diese Übereinstimmung? Ganz einfach, die Bibel sagt ja in Offenbarung 11, Vers 19, dass es einen himmlischen Tempel gibt. Ein Tempel Gottes im Himmel. Und Mose und später David im Blick auf den salomonischen Tempel bekamen göttliche Offenbarungen über das Aussehen des himmlischen Tempels. Und deshalb wurde der irdische Tempel, die Stiftshütte, der Tempel in Jerusalem, nach dieser Vorlage gebaut. Aber der Satan hat ja auch Zugang in den Himmel. Und er weiß auch, wie dieser himmlische Tempel aussieht. Und darum hat er in den falschen Religionen die Menschen inspiriert, auch Tempel nach diesen Vorlagen zu machen. Darum diese Übereinstimmungen auch weltweit über Tempelaufbau. Ob das im Hinduismus sei oder ob das im alten Ägypten ist oder im Buddhismus, wo auch immer, findet man so gleiche Grundstrukturen. Also hier auch dieser Palast wie ein Tempelgebäude. Es gab hier einen Holzfußboden, den man jetzt hier ergänzt hat, damit man sieht, wie das ursprünglich ausgesehen hat. Das ist ein Seitenraum des Thronsaales. Und auch da sieht man wieder diese Kombination unten Basaltstein. Basalt ist ein vulkanisches Gestein. Dann Zedernholz, Zwischenschicht und darüber Lehmziegel. Diese typische kananitische Bauweise. Blick von hinten, das ist also der Thronsaal, das ist der Ausgang, den wir vorhin gesehen haben. Und nun, da vorne beim Eingang gibt es so ein erhöhtes Podium. Auf Hebräisch nennt man das Bama, eine Höhe. Das war ein Ort zur Verehrung von Götzenbildern. Hier, nochmals etwas deutlicher. Nun, in 2. Könige 17, 11 lesen wir von den Israeliten, die abgefallen waren. Und sie räucherten dort auf allen Höhen, hebräisch Bama, wie die Nationen, die der Herr vor ihnen weggeführt hatte. Und sie taten böse Dinge, um den Herrn zu reizen. Es gibt viele Stellen, wo diese Bama, Mehrzahl Bamot, erwähnt werden in der Bibel. Das war also ganz typisch für die Kanaaniter. Und die Israeliten, weil sie sich eben nicht ganz klar, wie Gott das geboten hatte, obwohl Gott geboten hatte, sie müssten sich ganz absondern, haben sie sich nicht klar davon abgetrennt und schließlich das auch übernommen. Aber so kann man jetzt etwas Konkretes darunter vor Augen haben, was war eigentlich eine Höhe? Also darauf waren Götzenbilder positioniert. Man hat übrigens auch Götzenbilder gefunden im Palast von Jabin. Nun schauen wir uns den Durchgang an von der Ober- zur Unterstadt in kananäischer Zeit. Ich zeige hier auf dem Luftbild, wo dieser Übergang ist. Also das ist die Unterstadt, das große Feld. Und da waren wir jetzt im Palast drin. Jetzt gehen wir da diesen Übergang runter zur Unterstadt. Und da sehen wir das Tor. Sieht man diese Torsteine, die man da gefunden hat? Jetzt kommt man da rein, dreht sich, geht da hinauf in die Oberstadt. Und jetzt, was sehen wir hier? Natürlich wieder eine Höhe. Gerade direkt beim Stadttor. Und nun lesen wir einen Vers aus einer anderen Zeit, 2. Könige 23, 8. Da lesen wir von den Israeliten, die eben diese Dinge von den Kananitern übernommen hatten. Aber der treue König Josia in 2. Könige 23 hat solche Kultorte vernichtet, weil er eine Rückkehr zu dem wahren Gott getan hatte. Und er, Josia, riss die Höhen, wie der Bama, der Tore nieder, die am Eingang des Tores Josuas, des Obersten der Stadt, und die am Stadttore zur Linken jedes Eintretenden waren. Sehen wir, wie Archäologie so eine Hilfe ist, um sich Dinge, die in der Bibel erwähnt werden, ganz konkret vorstellen zu können. Also auch da war wieder eine Kult, eine Götzenfigur aufgestellt, beim Stadttor. Das also aus kananäischer Zeit. Und im Bibelvers wird davon gesagt, dass die Israeliten das eben später auch so getan hatten. Sie hatten sich von der Umwelt prägen lassen, anstatt dass sie Salz und Licht der Erde gewesen wären. Ich habe gesagt, um 1250 gab es diesen Großbrand. Und dann wurde Hazor verlassen. Das ist auch das Ende der Unterstadt. Da geht die Geschichte hier nicht mehr weiter. Aber von dieser Zeit in der Folge hatten die Israeliten Hazor übernommen. Also ab 1250, nach der Zerstörung von Jabins Palast, aus der Richterzeit, da kommen die Israeliten und nehmen Wohnsitz in Hazor. Und zwar nur auf der Oberstadt. Man hat eine israelitische Höhe, Bama, gefunden, aus der Eisenzeit 1, das wäre 12. 11. Jahrhundert. Da sind wir also ganz am Ende der Richterzeit. Und das Buch der Richter macht uns ja klar, dass in dieser Zeit das Volk ständig anderen Göttern diente. Richter 2, Vers 12. Und sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte. Und sie gingen anderen Göttern nach von den Göttern der Völker, die rings um sie her waren. Und sie warfen sich vor ihnen nieder und reizten den Herrn. Und sie verließen den Herrn und dienten dem Baal und den Astaroth. Warum ist eigentlich Astaroth in der Mehrzahl? Die Astarte war ja eine Göttin. Das kommt auch bei Baal vor. Es gibt manche Stellen, die sprechen von den Baalen. Das hängt damit zusammen, dass eben der gleiche Gott an verschiedenen Orten verehrt wurde. Eine Parallele sind die Marien, die Madonnen. Madonna von sowieso, die Madonna von sowieso. Ja, aber das ist doch alles die gleiche Frau. Das ist genau wie im Götzendienst. Da wird quasi derselbe Abgott oder dieselbe Abgöttin wird eben an Orten unterschiedlich verehrt. Also hier haben wir diese Höhe der Israeliten. Und nun gehen wir weiter in die Eisenzeit 2. Wir unterscheiden also schön die verschiedenen Schichten. Und jetzt schauen wir uns das salomonische Stadttor in Hazor an. Hier sieht man es, da haben wir es gefunden. Wer so ein Sperberauge hat, der sagt sich, oh, aber dieser Aufbau ist interessant. Da zwei Türme, dann da Wächterzellen, 3 und 3. Ha, das erinnert mich an den Hesekiel-Tempel. Die Eingangstore des Hesekiel-Tempels haben genau diese Struktur. Übrigens, hier sieht man noch die Doppelmauer von Salomo, die Kasematte-Mauer. Das heißt, eine Doppelmauer, immer wieder so durch Mäuerchen abgetrennt, als Doppelschutz der Stadt. Das heißt also, Salomo hat diese Stadt hier aufgebaut, in diesem Bereich. Man kann sagen, die Hälfte von der Oberstadt. Und die Unterstadt wurde gar nicht mehr bewohnt. Also im 10. Jahrhundert umfasst Hazor noch 35 Hektar. Hatte etwa 1000 bis 1500 Einwohner. Wenn man denkt, zur Zeit von Jabin, Josua 11, 15.000. War also nicht mehr eine so große Stadt. Salomo regierte gemäß strenger biblischer Chronologie 1016 bis 976 vor Christus. In Lexikas wird das normalerweise ein paar Jahre später angegeben. Macht nicht mehr viel aus hier, aber es ist doch noch ein Unterschied. Und wir lesen in 1. Könige 9, Vers 15. Und dies ist die Sache mit der Fron, welche der König Salomo aushob, um das Haus des Herrn zu bauen und sein Haus und das Millo und die Mauer von Jerusalem und Hazor und Megiddo und Gezer. Hier erfahren wir, dass Salomo als Baumeister besonders gewirkt hat in Jerusalem, das ist klar. Aber dann auch noch in den Städten Hazor, Megiddo und Gezer. Und das Interessante ist, an all diesen Orten hat man in den Schichten von Salomo, also Eisenzeit 2, 10. Jahrhundert, hat man denselben Typ von Stadttor gefunden. Eine interessante Bestätigung von diesem einen Bibelvers. Salomo hat da gebaut, an diesen drei Orten, und genau dort findet man die direkten Übereinstimmungen. Übrigens noch eine kleine Zwischenbemerkung zur Größe der Städte in der Bibel. Also 1000 bis 1500 Einwohner ist ja nicht so viel. Und dann stellt man sich die Frage, aber in der Bibel lesen wir doch, dass in dieser Zeit das Volk Israel so enorm zahlreich war. Die Armee umfasste ja Hunderttausende von Soldaten. Wie kann man sich das vorstellen mit so kleinen Städten, wenn selbst Hazor nur so klein ist? Und da hat es tatsächlich Gelehrte gegeben, in den vergangenen Jahren haben Diskussionen geführt und hat angezweifelt, ob diese Zahlen der Bibel überhaupt stimmen können. Denn wenn man die verschiedenen Städte ausgräbt, so sind das relativ kleine Städte. Und was macht man dann, wenn man so einen Konflikt hat? Nun, man kann eben, wie das viele machen, vorschnell sagen, ja gut, dann sind die Zahlen der Bibel einfach falsch. Mal ein bisschen übertrieben und so, die Schreiber. Aber man kann sich sagen, ja gut, warten wir mal ab, wie die Forschung da weitergeht. Oder lesen wir die Bibel genau. Und dann lesen wir nämlich immer wieder, zum Beispiel in 2. Samuel kann man mehrere Stellen finden, das Volk wird versammelt, zum Beispiel zu David, und dann gehen sie wieder nach Hause und dann heißt es, sie gingen zurück zu ihren Zelten. Sogar noch in der Zeit von David heißt es ganz allgemein, wie sie zurückgehen in ihre Zelte. Also man muss sich vorstellen, dass die besonders gehobene Schicht wohnte in den ummauerten Städten. Aber die einfacheren Leute, die waren auf dem Land, betrieben ihre Landwirtschaft und es war üblich, dass man in Zelten wohnte. Und durch die Archäologie kann man eben zurückgreifen auf Häuser, die aus Stein gebaut waren, weil die verrotten nicht. Holz ist auch ein Problem, aber dort kann man immerhin noch ein bisschen Überreste finden. Aber bei den Zelten ist das natürlich anders, das verschwindet ganz. Also, man kann viele Probleme lösen, indem man die Bibel einfach genau liest. So, hier das salomonische Stadttor in Hazor. Wir kommen jetzt auf Besuch, gehen da ins Stadttor hinein. Und sofort kommt ein Wächter da raus und kontrolliert uns. Eine Seite des Stadttors, hier also ein Turm. Dann kommt eine erste Wächterzelle, zweite, dritte. Und hier sieht man eine sehr markante, erhöhte Schwelle. Grenzwehr genannt. Die andere Seite, auch da wieder drei Zellen mit Grenzwehr. Nicht wahr? Drei Wächter für den einen Besucherstrom, der reingeht, und drei Zellen für die, die aus der Stadt herausgehen und auch wieder kontrolliert werden können. Das ist genau das Tor in seinem Aufbau, wie das in Hesekiel 40, 6 bis 37 detailliert mit allen Maßen beschrieben wird. Und der Bibelleser im Allgemeinen hat dann Mühe, da steht von Grenzwehr, von Zellen und Grenzwehr davor. Und man weiß nicht, was ist Grenzwehr. Gut, man geht nach Hazor und dann weiß man, was ein Grenzwehr ist hier. Ja? Das sind also diese drei Wächterzellen, hier die Türme und da diese erhöhten Schwellen. Die eben dem Wächter eine gewisse Zurückhaltung auferlegen. Nicht einfach so, jedes Mal, wenn einer kommt, gerade so da reinschießen, oder? Sondern sich überlegen, muss ich jetzt den kontrollieren? Kenne ich den wirklich nicht? Und dann geht man raus. Hier das Stadttor von Geser in einer Rekonstruktionszeichnung. Genau das gleiche Prinzip, drei und drei Zellen mit der Grenzwehr davor. Auf zwei Stockwerken und die zwei Türme. Es ist genau das Prinzip vom Hesekiel-Tempel. Übrigens, in Geser hat man sogar noch die Wasserkanalisation gefunden, die geht da zwischendurch. Und das hat mir geholfen, meine Frage zu beantworten. Wenn in Hesekiel steht vom Endzeit-Tempel im tausendjährigen Reich, da kommt doch eine Quelle aus dem Tempelhaus, aus dem Felsen heraus, geht am Altar vorbei und dann geht sie aus dem Tempel hinaus, wird zu einem Strom, schließlich zu einem Doppelstrom und der eine Arm geht ins Mittelmeer runter und der andere ins Tote Meer und das Tote Meer wird dann gesund werden. Wie geht dieses Wasser raus? Ja, hier haben wir es gerade so schön illustriert in Geser. Woher hatte Salomo diesen Aufbau? Nun, wir lesen in 1. Chroniker 28, dass David durch den Geist Gottes eine Tempelrolle geschrieben hatte mit allen Anweisungen zum Bau des Salomo-Tempels. Das war keine Fantasie. Und so hat Salomo den Tempel in Jerusalem gebaut nach diesem Grundprinzip, wie das eben von Gott geoffenbart war. Keine menschliche Fantasie. Und offensichtlich waren eben die Torgebäude schon im Salomo-Tempel genau gleich, wie sie einmal sein werden im Hesekiel-Tempel in der Endzeit. Und so hat Salomo genau diese gleiche Struktur dann auch in den anderen Städten angewandt, in Hazor, Geser und Megiddo. Also diese Torgebäude sind so mächtige Festungen, kann man sagen. Hier jetzt ein Modell des Hesekiel-Tempels. Sieht man, der zweite Vorhof hat drei solche Zugänge und der innere Vorhof nochmals drei. Und das Tempelhaus ist eigentlich auch aufgebaut nach diesem Design. So ist also der Endzeit-Tempel nach Hesekiel förmlich charakterisiert durch diese mächtigen Tore. Sieben Turmgebäude, kann man sagen, mit Toren, die eben von Einladung sprechen. Gott ist ein einladender Gott. Der Herr Jesus sagt, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Und in Sprüche 18, Vers 10 lesen wir, der Name des Herrn ist ein starker Turm. Der Gerechte läuft dahin und ist in Sicherheit. Also hier nochmals ein letzter Blick. Und sage ich noch ganz kurz, eben diese Kasematte-Mauer von Salomo neben dem Stadttor. Und nun gehen wir in der Geschichte weiter. Also wir graben die tieferen Schichten aus. Da kommen wir zu Hazor, zur Zeit von Ahab, König Ahab. Wir lesen im Buch der Könige, wie Ahab militärische Erfolge hatte, schließlich gegen den König von Aram, den König von Syrien im Norden, der eine schwere Bedrohung gewesen war für Israel, für die 10 Stämme. Und was ist die Folge, wenn ein König eben ein nördliches, gefährliches Königreich zurückschlagen konnte? Dann heißt es, es müssen die Städte im Norden auch befestigt werden, um eben weiter bestehen zu können. Und genau das finden wir in der Zeit von Ahab. 9. bis 8. Jahrhundert wird Hazor ausgebaut. Und zwar doppelt so groß wie zur Zeit von Salomo. Im 9. und 8. Jahrhundert wird die gesamte Oberstadt mit 100 Hektaren wird ausgebaut. Es wird eine neue Stadtmauer gebaut rundherum. Eine mächtige Burg, eine sensationelle Wasserversorgung und Lagerhäuser. Wir schauen uns die Burg Israels an, da ganz im Norden des Tells. Hier ist sie. Das ist die Burg von Ahab. Allerdings hier zerstört. Nicht einfach zusammengefallen, sondern die wurde wirklich zerstört, aber ich werde erst später erklären, wann die zerstört wurde. Aber hier sieht man wenigstens noch die Grundmauern dieser einstigen Burg von Ahab in Hazor. Hier ein öffentliches Lagerhaus. Also hier konnte man das Korn, also was die Felder lieferten, konnte man eben hier einsammeln und öffentlich hier lagern. Das war also eine Halle mit so Stützpfeilern. Das Dach in der Mitte war höher als das Dach auf der Seite. Es war also eine dreiteilige Lagerhalle und das Licht kam dann rein über den Höhenunterschied des Daches in der Mitte zu dem auf der Seite. Kommt man raus. Also auf der Seite gab es diese Öffnungen. Hier ein Privathaus, das ausgegraben worden ist. Ganz typisch israelisches Haus. Was war typisch für die Israeliten? Ein Haus mit drei Seitenräumen um einen Hof, um einen Innenhof herum. Die Häuser waren zweistöckig. Die Leute wohnten im oberen Stock und hier im Innenhof war die Ölpresse. Das ist eine rekonstruierte Ölpresse, aber die genau an der Stelle hier aufgestellt wurde, wo man die Originale gefunden hat. Aber jetzt sieht man ein Problem in der Archäologie. Der Standort, den ich jetzt gezeigt habe von Lagerhalle und Privathaus, ist nicht original. Das war nämlich über dem Palast von Jabin aus der Richterzeit. Und Archäologie ist ja immer Zerstörung. Man geht eine Schicht um die andere runter und da muss man sich überlegen, ja, welche Schicht will man erhalten für die Nachwelt. Und darum muss man eben bei der Arbeit alles genau dokumentieren, sonst ist das unwiederbringlich verloren. Und das sind gewaltige biblische Schätze, die verloren gehen. Und so hat man also diese Häuser aus der Zeit von Ahab, hat man Stein um Stein abgetragen und an einer anderen Stelle wieder aufgebaut. Aber ganz exakt nach der Vorlage, damit man dann eben diesen Palast von Jabin schön für die Besucher herrichten konnte. Und jetzt schauen wir uns die Wasserversorgung für Kriegszeit an. Auch wieder für die Zeit von Ahab. Auch das passt wieder. Eben Ahab hat Aram, den König von Syrien, geschlagen. Der Prophet Elia hatte ihm das ja verheißen. Und der Sieg wurde errungen. Und nun musste eben den Norden ganz besonders festigen, gerade für Kriegszeiten. Nicht wahr? Wenn Hazor belagert war, konnte man nicht mehr hinaus, um in den Quellen rundherum oder im Wadi Wasser zu holen. Was war dann? Es ist fantastisch. König Ahab hat an einem gezeigten Standort alles runtergraben lassen, durch alle früheren Schichten des Tells hinunter bis auf den Grundfelsen. Jetzt haben wir hier den ersten Teil. Hier kommen wir, das ist so quasi der Zugang, der Zugangsbereich zur Wasserversorgung. Sieht man, da wurde alles runtergegraben. Das stammt dann von Ahab, diese Mauer. Und jetzt hier die originale Treppe runter bis zum Grundwasser. Wir gehen da runter, sehen wir, das ist die originale Treppe, die da runter führt. Insgesamt 45 Meter weiter unten kam dann das Wasser. Dann Blick zurück. Und dann nach diesem vertikalen Loch, also Zugangsbereich, vertikales Loch, und dann kommt nochmals so eine schiefe Rampe als Tunnel durch den Felsen hindurchgeschlagen. Blick zurück. Das sind also die originalen Treppen aus dem Felsen herausgeschlagen und runter in den Tunnel, 25 Meter lang. Nochmals ein Blick zurück und jetzt sind wir da unten beim Grundwasser. Da konnte man also in Kriegszeiten Wasser holen, ohne die Stadt verlassen zu müssen. Diese Idee einer Wasserversorgung, bei der man die Stadt nicht verlassen muss, die kennen wir schon längst aus Jerusalem. Allerdings hatte diese Wasserversorgung dort einen kleinen Schwachpunkt und den kannte David. Und so konnte eben sein späterer General Joab die Stadt erobern, indem er an die Wasserleitung gelang und in die Stadt hinaufgehen konnte. Das habe ich ja einmal in einem Vortrag gezeigt im Zusammenhang mit der Davidsstadt. Und das gleiche Prinzip findet man nochmals in Megiddo auch. Also diese Parallelen sind ganz interessant. Ja, jetzt machen wir eine Viertelstunde Pause und dann geht's weiter mit dem Befestigungsturm aus dem 8. Jahrhundert. Also noch ein bisschen später als Ahab.
Sie hörten soeben von Roger Libby den ersten Teil des Themas Hazor und Tel Dan, Zeugen der Glaubwürdigkeit der Bibel.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745-8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.